Gerufen zur Ehe, das ist unser Thema heute in unserer Credo-Reihe mit dem Philosophen Jörg Splett, vor Gottes Angesicht geistliche Impulse. Durch die Sendung begleitet sie Gabi Fröhlich. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn in der kirchlichen Debatte derzeit von Ehe die Rede ist, dann meistens als Problemfeld. Im kommenden Monat versammeln sich in Rom Bischöfe aus aller Welt zur außerordentlichen Synode über die Familie. Gerade im deutschsprachigen Raum hat sich die Diskussion im Vorfeld der Synode weitgehend konzentriert auf das Thema Scheidung, Wiederheirat und Zulassung zu den Sakramenten. Dabei geht es fast ausschließlich um die pastoralen Aspekte des Themas Ehe und ihr mögliches Scheitern. Selten hört man, dass sich jemand öffentlich Gedanken macht über die Grundlagen und Fundamente der Ehe, über ihren Sinn und ihr Ziel, über das, was eine christliche Ehe überhaupt ausmacht. Es fehlt in der Debatte also eigentlich das, was ja eigentlich die Basis sein sollte, wenn man gemeinsam über die Ehe spricht und dann auch über mögliche Probleme, die sich auftun können und die gelöst werden sollen. Als Beobachter hat man daher das Gefühl, dass der ganze Diskurs sich auf einer Ebene bewegt, die keine Wurzeln mehr in den Fundamenten des Glaubens hat. In der kommenden Stunde wenden wir uns genau diesen Fundamenten zu, der Frage nach dem Sinn und Ziel der Ehe. Und wir tun das diesmal nicht von einem theologischen Standpunkt aus, sondern von der Philosophie her. Und so begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Jörg Splett aus Offenbach bei Frankfurt. Herzlich willkommen, Professor Splett.
Grüß Sie. Guten Abend.
Guten Abend. Professor Splett ist emeritierter Professor für Philosophie an der Hochschule St. Georgen in Frankfurt und noch heute mit Vorlesungen und Vorträgen viel unterwegs. Schön, dass Sie heute wieder mit uns zusammen sind, Professor Splett. Es geht jetzt also um die Grundlagen der Ehe. Gerufen zur Ehe haben Sie den Titel genannt dieser Sendung. Es geht um das, was die christliche Ehe eigentlich ist. Und man kann bei der Gelegenheit vielleicht auch erwähnen, dass Sie selbst verheiratet sind. Da stellt man sich die Frage, ob Sie philosophische Erkenntnisse über die Ehe selbst als alltagstauglich empfinden. Also sprich, lebt man Ehe anders, wenn man sich der Grundlagen bewusst ist?
Ich weiß nicht, wie ich also leben würde, ohne Philosoph zu sein. Tatsächlich muss ich mir Dinge klar machen. Und das macht manches etwas schwieriger zusammen. Aber ich finde, es macht zugleich auch noch mal tiefer und froher. Jedenfalls hat meine Frau mal auf so eine Frage, wie denn das sei, mit einem Philosophen verheiratet zu sein, nach einer Pause, wo sie erstmal Luft geholt hat, gesagt, erstmal ist er ein Mensch und ein Mann. Das hat mich sehr gefreut.
wir stellen uns ja, Sie haben es, wir haben Ehe als Bild vor Augen, wenn wir es hören jetzt auch. Wir stellen es uns instinktiv vor als eine feste Verbindung zwischen Mann und Frau. Das ist eigentlich das, was uns als erstes in den Sinn kommt, wenn wir über Ehe nachdenken. Selbst heute noch ist das wohl das Erste, was wir darüber denken. Hat diese Vorstellung von Ehe, wie wir sie im Abendland haben, eigentlich schon etwas mit dem Christentum zu tun? Mann und Frau und relativ fest?
Ja, es kommt tatsächlich sehr rasch darauf hin. Erstmal, ganz wie Sie sagen, geht es erstmal so los, dass man sagen kann, zum Beispiel aus dem alten Lexikon, dass in der Völkerkunde die Ehe als durch Sitte und Recht sanktionierte Lebens- und Sexualgemeinschaft von Mann und Frau ist, die durch öffentlich gebilligten Heiratsvollzug geschlossen wird. Am weitesten verbreitet sei die Einehe, hat es da geheißen. Nun ist das ja nicht ganz so. Tatsächlich ist aber auch in den Kulturen, wo es Polygamie gibt, in welcher Form auch immer, ob es jetzt mehrere Frauen oder mehrere Männer sind, der volle Hochzeitsritus wird eigentlich immer nur einmal vollzogen in dieser Form, sodass auch man da wieder sagen kann, dass diese Idee von Monogamie in vielen Kulturen und Religionen fremd ist, aber es bleibt dabei, der volle Hochzeitsritus wird nur einmal vollzogen. Vielleicht sollte man vorweg noch mal kurz was sagen zu unserem Titel mit dem Beruf. Klassischerweise denkt man ja bei Berufung immer an die an den Ruf Gottes ins Kloster oder zum Priestertum oder so etwas. Und wir verdanken das in Deutschland vor allen Dingen Luther, der diesen religiösen Begriff Berufung dann auch eingeführt hat für den normalen Beruf und die Lebensform. Sagt, eigentlich ist man dort überall von Gott gerufen zu seinem Form. Und was nun die Ehe angeht, muss man ja schon sagen, dass es da zwischendurch unter den Christen so diese merkwürdige Vorstellung gab, dass das eigentlich nur etwas fast so halb erlaubte Sünde ist. Und eigentlich nur gar keinen Beruf gebraucht, sondern der Ruf kommt erst, wenn man in eine andere, in Verzicht darauf, in eine andere Lebensform geht. Und das wollen wir heute Abend miteinander doch ein bisschen bedenken, dass das es wohl nicht trifft.
Sondern, meine, das ist ja bis heute eigentlich so ein bisschen vielleicht immer noch latent da, dass man das Gefühl hat, als normaler Christ heiratet man eben. Und es sei denn, man wird herausgerufen aus dieser normalen Lebensform.
Ich glaube auch, dass das immer noch so da ist. Und da legt mir dran, das zu ändern und tatsächlich aufmerksam zu machen, dass jeder in eine bestimmte Lebensform oder auch in der Sorge für andere Menschen und dergleichen berufen ist und dass er deswegen hier auch verantwortlich ist, dass das hineinkommt.
Es macht sicher auch einen Unterschied aus, ob man heiratet deshalb, weil man ja einfach das Gefühl hat, das tut man, das ist jetzt der Richtige, mit dem verstehe ich mich, oder ob man das Gefühl hat, Gott ruft mich in diese Verbindung hinein. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den Grundlagen, den biblischen Grundlagen auch. Was sagt uns denn die Bibel dazu dem Ganzen?
Ich meine, Jesus zitiert ja dann ganz von Anfang an, geht er wieder zurück nochmal auf die Genesis, wo ihm gesagt wird, dass hier Gott dieses Miteinander stiftet und dass deswegen auch das gebunden bleiben soll und nicht aufgelöst werden soll. Also die Bibel kommt auch dort hinein. Aber fangen wir ruhig erstmal philosophisch an, dann ist vielleicht erstmal das noch in Gedächtnis zu rufen, dass wir heute schon in einer neuen, ja, jetzt heute nochmal neu, aber schon neuzeitlich in einer merkwürdigen Situation leben, in dem nämlich jahrhundertelang die Ehe nicht primär eine sexuelle Institution war, was wir in unserer so oversexed gewordenen Gesellschaft eigentlich so meinen, sondern dass uns die Fachleute, auch Soziologen sagen, dass das ein naives Missverständnis der spätbürgerlichen europäischen Gesellschaft sei. Früher war der Primat lag bei der Familie und deswegen wurden ja auch die Ehen von den Familien geschlossen. Also das, wo wir uns heute so ereifern über die sogenannten Zwangsehen bei den Türken, bei den Muslimen überhaupt, auch bei uns dann, das war früher üblich, dass nicht bloß bei Leuten, bei den Fürsten oder bei den Königen, sondern auch bei den Bauern oder so ähnlich, dass der Primat war dabei eigentlich die Familie, die hier bestimmt, wie etwas funktioniert und von dort her auch deren Probleme mit drin hat. Und das Paar war eingebettet in diese Großfamilie zunächst einmal. Und von dort her erklärt sich dann auch so diese traditionelle Vormundschaft der Familie über die Ehe und damit auch nochmal, weil die Familie dann diese patriarchale Struktur hatte mit dem Eheherren, hat sich dann das auch nochmal übertragen auf die Zweierbeziehung der Geschichte. Das hat sich aber erst wirklich ganz allmählich entwickelt dorthin. Zunächst mal war das also so ein Geschehen, die Familien gehen zusammen und auch das Paar ist dort eingebettet in diese Gesamtfamilie, die da ist. Und dann kommt so im 17., 18. Jahrhundert dieses Naturrechtsdenken, wo die Menschen nicht mehr nach dem Familienstand, sondern als Individuen betrachtet werden. Und dann versteht man die Ehe als Vertrag zweier freier Personen. Das ist tatsächlich das, was ja auch heute noch so im Bewusstsein da ist und was auch in der Kirche, auch im Kirchenrecht bis zum Zweiten Vatikanum eigentlich bestimmend war, zu sagen, das ist ein Vertrag. Da gibt es diese berühmte, berüchtigte Definition von Kant, der sagt, Ehe ist die Verbindung, ich lese es mal einfach vor, ich habe den Text hier vor mir, die Verbindung zweier Personen verschiedenen Geschlechts zum lebenswierigen, wechselseitigen Besitz ihrer Geschlechtseigenschaften.
Da fragt man sich, was Sie sagten davor, war es in die Familie stark eingebettet. Also ich höre daraus, das, was wir heute unter Ehe verstehen, hat eine lange Entwicklung genommen, überhaupt erst zu dem hin, was wir heute unter Ehe verstehen. Das ist gar nicht so wahnsinnig alt. Seit wann gilt denn Ehe überhaupt als Sakrament in der katholischen Kirche? Also seit wann wird das so gelehrt?
Das ist auch eben, das ist auch erst später also gekommen. Wir haben ja diese sieben Sakramente, die entwickeln sich so allmählich heraus und das wird auch erst später festgelegt und ist dann im Bewusstsein da.